Und wir bitten dich nun, dass du uns eine Begegnung mit dir schenkst in deinem Wort. Amen. Ja, ihr könnt eure Bibeln öffnen im Markus-Evangelium im Kapitel 12. Und wir wollen dieses Evangelium weiter betrachten und lesen die Verse 35 bis zum Ende des Kapitels. Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis Ende. Daraufhin sprach Jesus, als er im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt: Der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Da nennt ihn ja David selbst Herr. Wieso ist er dann sein Sohn? Und die große Menschenmenge hörte ihn gern. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten gern haben, die besten Sitze in den Synagogen und die angesehensten Plätze bei den Gastmählern. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Sie werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Dann setzte sich Jesus dem Opferkasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld in den Opferkasten einlegte, und viele Reiche legten viel ein. Eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das macht einen Heller. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferkasten eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, sie aber hat in ihrer Armut ihr ganzes Vermögen eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Soweit dieser Schriftabschnitt. Ich werde mich vor allen Dingen mit den ersten 3 Versen unseres Abschnittes beschäftigen. In diesem Kapitel sehen wir mehrere Fragen, die von Menschen an Jesus gerichtet worden waren. Menschen, die halt ihre Fragen vorgetragen haben, wie zum Beispiel im Vers 14, sollen wir dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Eine sehr weltliche, politische vielleicht Frage, also Fragen um mein Geld. Die nächste Frage, die erwähnt wird, ist im Vers 23. Sie konstruieren eine Geschichte aufgrund einer alttestamentlichen Verordnung. Ein Mann war verheiratet, seiner hatte keine Kinder, dann ist er gestorben, dann hat sein Bruder die Frau geheiratet und die hatten auch keine Kinder, der starb auch wieder. Und am Ende haben sie alle 7 gehabt und am Ende hatten sie immer noch keine Kinder. Und wem ist sie dann in der Auferstehung? Also es waren Fragen um meine Ehe und solche Fragen. Und dann die 3. Frage, die ist dann schon vielleicht mit mehr geistlichem Gehalt. Im Vers 28 fragt einer: Welches ist das erste Gebot von allen? So, das waren Fragen, die Menschen stellten. Fragen, die ihr Leben betrafen, ihr Geld, ihre Ehe und vielleicht auch das Halten von Geboten. Und jetzt stellt Jesus eine Frage. Und das tut Jesus ja oft in der Bibel, dass er Fragen stellt, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu klären oder auch die Beziehungen zwischen Menschen zu klären oder auch manchmal das Verständnis des Menschen von sich selbst zu klären. Und die Frage, die er stellt im Vers 35 ist: Wie können die Schriftgelehrten sagen, Christus sei Davids Sohn? Und er zitiert dann einen Psalm, den Psalm 110, wo David gesagt hat: Der Herr, also Gott, hat zu meinem Herrn gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Also David nennt den, von dem er spricht, seinen Herrn. Und daran kommt die Frage: Wie könnt ihr sagen, der Messias sei der Sohn Gottes, wenn er doch hier Herr genannt wird? Wie könnt ihr sagen, er ist der Sohn von David und hier wird er doch Gott genannt oder als Gott beschrieben? Und im Matthäus-Evangelium wird uns eine ähnliche Geschichte erzählt, wo Schriftgelehrte gefragt werden. Und Jesus, wir können das mal nachlesen in Matthäus 22, da wird das ein bisschen deutlicher noch vielleicht. Matthäus 22, Vers 41, ist Jesus direkt in die Höhle des Löwen gegangen. Da heißt dann nämlich, als die Pharisäer beieinander waren, fragte Jesus sie: Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht, eben das gleiche Zitat: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand mehr von dem Tag an, ihn noch weiter zu befragen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Jesus fragt: Was denkt ihr über Christus? Und ich habe vor einigen Monaten im Rahmen der Reihe Markus Evangelium über eine ähnliche Frage gepredigt. Nämlich im Kapitel 8 hat Jesus seine Jünger gefragt: Für wen haltet ihr mich? Und jetzt fragt Jesus die Schriftgelehrten, also die, die es ja wissen müssten, die ja im Alten Testament zu Hause waren. Was denkt ihr über den Messias? Und das alles, was sie zu sagen wissen: Er ist der Sohn von David. Das heißt, er ist ein Mensch, er ist ein Nachkomme Davids. Vor vielen Jahren war ich mal in einer Synagoge, wir hatten eine Führung, bekamen einiges erklärt und dann habe ich den Rabbi gefragt: Er würde doch den Messias erwarten, ja. Und ich fragte ihn: Wird denn der Messias ein Mensch sein oder wird er von Gott gesandt sein, wird er aus dem Himmel kommen? Er sagte eindeutig klar: Ein Mensch. Und in dem Moment hat es mich durchzuckt und ich dachte: Oi, oi, wenn Sie einen Menschen erwarten, da wird eines Tages einer kommen, der sich als Retter der Welt ausgibt, werden Sie ihm dann womöglich zum Opfer fallen? Diese Schriftgelehrten hier hatten nur eine menschliche Vorstellung von Jesus. Er ist ein Mensch. Er ist der Nachkomme von David. Aber Jesus will ihre Gedanken auf etwas anderes lenken. Er sagt: Wenn David ihn Herr nennt, also wenn er über David steht, wie kann er dann zugleich sein Sohn sein? Das ist ja eine theologische Herausforderung. Man kann ja nur das eine oder das andere sein. Also mein Sohn kann nur mein Sohn sein und nicht mein Vater. Das ist schwierig möglich. Also hier eine unlösbare Situation, auf die Jesus sie hinweist. Jesus hat sich ja selber oft Menschensohn genannt. Um besonders auf seine Menschlichkeit und seine Demut hinzuweisen und seine Willigkeit, uns gleich zu werden. Und doch wird im Alten Testament durch den Propheten Daniel einmal einer beschrieben, der einem Menschensohn glich, der aber alle Macht im Himmel und auf Erde für ewig gegeben wird. Das heißt, in Jesus finden wir beides. Wir finden den, der sich erniedrigt hat und Mensch wurde und der zugleich Gott und Herr ist. Gott ist Gott. Vergessen wir das nicht und machen wir Jesus nicht zu menschlich. Aber er ist auch Mensch geworden. Er ist nicht unnahbar geblieben. Er ist nicht unbekannt geblieben. Er ist nicht unheimlich geblieben, wie einem das manchmal in Religionen entgegenkommt, die sich fürchten vor ihrem Gott. Oder vielleicht auch die Juden, die sich gefürchtet haben am Sinai, wo extra ein Zaun um den Sinai gebaut wurde, dass sie nicht zu nah an den Berg kamen, um nicht verzehrt zu werden von der Heiligkeit Gottes. Und doch offenbart sich der Herr Jesus im Alten Testament immer wieder als der Engel des Herrn, der den Menschen zugewandt ist. Und Jesus fragt: Was denkt ihr über den Messias? So wie er die Jünger gefragt hat: Was denkt ihr, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich? Die Fragen, die die Menschen gestellt haben in unserem Kapitel hier, waren alle auf der menschlichen Ebene. Es ging ihnen vor allen Dingen darum, wer ist Jesus für mich? Was habe ich von ihm? Welche Fragen beantwortet er mir? Und Jesus ging es um etwas anderes. Es ging ihm darum, dass wir den Blick auf ihn richten und verstehen, wer ist er? Und wer ist er für sich? Und wer ist er für Gott? Und die Frage ist für uns auch immer wieder, wer ist Jesus in deinen Augen? Es wäre sehr interessant, wenn wir nachher beim Grillen oder wenn wir uns sonst wieder mal sehen, mal die Frage uns stellen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus in deinen Augen? Was sagst du über Jesus? Wie charakterisierst du ihn? Woran denkst du, wenn du über Jesus nachdenkst? Auf welcher Ebene denkst du über Jesus nach? Denkst du über Jesus nach auf einer ganz menschlichen Ebene? Es fällt mir auf in viel Literatur, auch in viel Musikliteratur, dass es oft darum geht, was ist Jesus für mich? Was hab ich von ihm? Was bringt er mir? Was gibt er mir? Was kann ich von ihm haben? Und das hat ja durchaus seine Berechtigung. Denn er ist uns ja nahe geworden. Wir dürfen von seiner Vergebung, von seiner Liebe, von seiner Gnade, seiner Versorgung, seinem Trost ja lernen und dürfen das genießen und uns daran freuen. Aber wenn wir daran stehen bleiben, werden wir immer ein sehr verkürztes Bild von ihm haben und vielleicht auch ein schwaches Glaubensleben. Und deswegen spricht Jesus diese frommen Leute an und sagt, er ist nicht nur der Menschensohn, er ist der Herr. Und es ist sehr entscheidend, wie wir über Jesus denken. Wenn wir über Jesus nur auf der sehr menschlichen Ebene denken, er hilft mir und er erhört meine Gebete und er versorgt mich und er nimmt mir meine Schuld ab und trägt meine Lasten. Wenn wir nur so von Jesus denken, so eine sehr menschliche Vorstellung haben, dann ist das sehr relevant zum Beispiel für unseren Glauben, für unser Denken über das Heil. Es fällt mir immer wieder auf, auch in seelsorgerlichen Gesprächen, wie sehr Menschen, wenn sie über das Heil reden, vor allen Dingen von sich reden. Ich überzeichne mal ein wenig. Ich habe mich doch bekehrt und ich muss doch Jesus nachfolgen und ich muss doch glauben und ich muss doch besser werden. Aber wenn wir Jesus sehen, wie er wirklich ist, wenn wir Jesus sehen als Gott, wenn wir Jesus sehen als den Herrn, wenn wir Jesus sehen als den Erlöser, der gekommen ist, dann werden wir ausgehen von Sätzen wie, es ist vollbracht. Und der, der das gute Werk angefangen hat in dir, der wird es auch vollenden, weil am Kreuz ist das Werk vollbracht. Wir werden reden davon, dass das Evangelium vor Grundlegung der Welt bereitstand. Bevor Gott den ersten Menschen gemacht hat, war das Heil vollständig gegeben. Und wir sind Nutznießer davon und wissen, wenn mein Heil seine Wurzeln hat in Gottes Ewigkeit, der Vergangenheit, dann wird sein Heil mich tragen können bis in Gottes Ewigkeit in der Zukunft. Wenn wir von Jesus nur sehr menschlich denken, so wie die Pharisäer, und wir kommen in Prüfung und dann reden wir über die Dinge, die so menschliche Erwartungen an Jesus ausdrücken, nämlich, Herr, ich habe eine Prüfung, hol mich hier raus, mach dem Elend ein Ende, zeig deine Macht, indem du mich rettest und mein Problem löst. Wer Jesus aber sieht, wie er wirklich ist, in seiner Herrschaft, in seiner Macht, in seiner Souveränität, der wird erinnert an Paulus, der auch so gebetet hat, Herr, hol mich hier raus. Und dem Gott dann gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich verherrliche mich in deiner Schwachheit, ich nehme sie dir nicht unbedingt weg, ich nehme dir nicht alle Probleme weg, aber ich werde mich als der erweisen, der ausreicht für all deine Nöte mitten in den Schwierigkeiten. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, in die aktuelle politische Entwicklung, ob es jetzt der Gaspreis ist für den kommenden Winter und ob wir alle frieren werden oder was den Ukraine-Krieg angeht oder andere Dinge, die uns so beschäftigen und uns, ja, womit wir aufgewühlt werden, könnte man vielleicht sogar ein bisschen spitz sagen, Dann ist die Frage, wie denken wir? Oh Herr Jesus, hilf, dass wir genug Gas haben nächsten Winter? Oder werden wir sagen, Jesus, dein Plan geschieht. Ich weiß nicht, was du genau vorhast. Ich weiß nicht, was die nächsten Schritte sein werden. Ich weiß, die politische Entwicklung nicht vorherzusagen. Auch wenn wir als Christen vielleicht manchmal auch so ein bisschen in Stammtischmentalität verrutschen können, um alles Mögliche diskutieren und jeder weiß es dann besser und am Ende wissen wir es ja doch nicht. Oder werden wir sehen, er ist der souveräne Gott, er ist der, dessen Plan in Erfüllung geht, der von Ewigkeit her feststeht, an dem wir nichts ändern werden. Gottes Plan kommt zur Erfüllung. All seine Werke, sagt der Hebräerbrief einmal, sind von Anbeginn der Welt an fertig. Und deswegen kommt Gott nie in Stress, nie in Unruhe. Er ist nie ratlos. Jesus war der Sohn des Menschen und ich bin froh, dass er das ist. Ich bin so glücklich und ihr könnt mal mit mir aufschlagen im Hebräerbrief, was das bedeutet, dass er ganz Mensch wurde. Hebräer 2, Vers 17 und Vers 18, sehr bekannte Verse. Jesus, der Menschensohn, Jesus, der sich erniedrigt, der sich demütigt. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, dir und mir gleich. Also worin du auch immer steckst, er hat Ähnliches durchlebt. Damit er barmherzig wurde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus ist ganz Mensch geworden. Womit du dich auch auseinandersetzt und es ihm sagst, er wird nie sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Sowas interessiert mich nicht, das ist mir viel zu menschlich. Nein, er ist der Menschensohn geworden. Oder Kapitel 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleiden haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Oder Vers 7 im nächsten Kapitel. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Also für Jesus ist das nicht alles so easy gegangen. So Probleme, jetzt kommt Jesus und die Probleme verflüchtigen sich. Nein, mit starkem Geschrei und Tränen und der Gipfel war sicherlich im Garten Gethsemane oder am Kreuz. Er ist ganz Menschensohn, ganz Mensch geworden. Aber er ist auch ganz Herr, Kyrios im griechischen Neuen Testament. Er ist der Herr, er ist der Jahwe, er ist der Ich Bin, der ich bin, dem alles gehört, der alles entscheidet, der Ehre und Respekt verdient. Das ist der Auch. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wenn wir unser Leben betrachten, unseren Alltag betrachten, ob es unsere geistlichen Herausforderungen sind, ob es die Alltagsherausforderungen sind, dass wir ein vollständiges Bild von Jesus haben, wer er ist und dass wir ihn nicht nur als den betrachten, der dazu da ist, uns mal schnell alle Probleme zu nehmen, sondern dass er sich verherrlicht als der allmächtige Gott mitten in dem, was wir erleben. Ich möchte euch jetzt etwas vorlesen und ich sage euch, wenn ich nicht vorbereitet wäre auf das, was ich jetzt vorlese und würde das hören, dann würde ich sowas wie Schnappatmung kriegen. So bin ich emotional veranlagt. Du wirst das vielleicht ganz ruhig anhören können und man spürt dir keine Regung an, aber ich habe das, was ich euch jetzt vorlese, ausgedruckt, damit ihr es nicht auswendig behalten müsst. Es wird nahe da liegen und ich würde euch raten, nicht, weil ich das jetzt vorlese, der Text ist auch nicht von mir, sondern dass ihr ihn vielleicht euch dahin lest, wo ihr täglich dem Herrn begegnet und dass ihr diese Dinge vor Augen habt. Es ist entnommen aus der MacArthur Studienbibel und ist überschrieben mit die Herrlichkeiten Jesu. Die Herrlichkeiten Jesu. So, das mute ich euch jetzt mal zu, ja, was da alles drin steht. Nicht das, überschrieben ist das mit nicht, dass wir aus uns selbst fähig wären, etwas zu erdenken außer uns selbst, sondern unsere Befähigung kommt von Gott. So ist der Überschrift. Und jetzt. Einer der großen Grundsätze der Schrift lautet, Christus ist völlig ausreichend für alle Bereiche des Lebens und der Nachfolge. Er ist ausreichend zur Schöpfung, für die Rettung, die Heiligung und die Verherrlichung. Er ist so rein, dass es bei ihm keinen Fehler, Sprenkel an Sünde, Verunreinigung, Lüge, Betrug, Verdorbenheit, Irrtum oder Unvollkommenheit gibt. Er ist so vollkommen, dass es neben ihm keinen anderen Gott gibt. Er ist der einzige Sohn Gottes. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Fülle der Gottheit lebt in ihm. Er ist der Erbe aller Dinge. Er schuf alle Dinge und alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Er hält alle Dinge zusammen durch das Wort seiner Macht. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist die exakte Abbildung Gottes. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist die Sonne, die erhellt, der Arzt, der heilt, die feurige Mauer, die verteidigt, der Freund, der tröstet, die Perle, die reich macht, der Fels, der uns trägt, auch unter heftigstem Druck. Er sitzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Er ist erhabener als alle Engel. Er ist besser als Mose, Aaron, Josua, Melchisedek. Er ist besser als alle Propheten, größer als Satan und stärker als der Tod. Er hat weder Anfang noch Ende. Er ist das fleckenlose Lamm Gottes und unsere Hoffnung. Er ist unser Leben. Er ist die Herrlichkeit Israels und die Wurzel und der Nachkomme Davids, der helle Morgenstern. Er ist treu und gerecht, der Anfänger und das Ende unseres Glaubens. Er ist der Ursprung unserer Rettung. Er ist der Sieger. Er ist der Erwählte. Er ist der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses und der gerechte Diener. Er ist der Herr der Heerscharen, der Heilige Israels und der Gott der ganzen Erde. Er ist der Mann der Schmerzen. Er ist der Sohn des Menschen. Er ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Weinstock. Er ist der Herr, er ist Prophet, Priester und König, er ist unsere Sabbatruhe, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater, der Fürst des Friedens. Er ist der Oberhirte, er ist der Löwe Judas, das lebendige Wort und er ist das große Ich bin. Musst du noch mehr wissen über Jesus? Schaut, das haben diese schlauen Theologen zur Zeit Jesu alles nicht gewusst, nicht darüber nachgedacht. Alles, was sie interessiert hat, war die menschliche Ebene von Jesus. Er muss unser Land wieder in Ordnung bringen. Er muss die Römer rausschmeißen. Wir müssen wieder das Zentrum der Welt werden. Wir müssen das große Königreich werden. Und vor allen Dingen wir, die Schriftgelehrten, wir müssen eine große Rolle spielen. Welch gewaltige Aussagen über Jesus. Als Mensch wird er in allem erprobt und überwindet alles und lässt sich kreuzigen, weil nur ein Sündloser das würdige Opfer sein könnte. Er ist zugleich der Richter und der Retter in einem. Und er ist der Herr, dem alle Feinde zu Füßen gelegt werden. Das haben wir gelesen hier in unserem Text. Markus 12, Vers 36. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Er ist der Herr, dem alle Feinde untertan sind. Der Feind, das ist der Satan. Und der letzte Feind, so nennt Paulus im Korintherbrief den Tod. Und wir als Gotteskinder sind keine Feinde mehr, sondern Freunde Gottes geworden. Welch eine Gnade. Und Geschwister, diesen Jesus, der nicht nur Menschensohn ist, um sich um unsere irdischen Bedürfnisse zu kümmern, sondern der Gottessohn ist, der Herr ist. Das ist mein und dein Jesus. Und wie werden wir in der kommenden Woche umgehen mit dem, was uns beschäftigt? Ich weiß nicht, was auf mich wartet in der kommenden Woche. Ein paar Dinge weiß ich schon. Andere kann ich nicht ahnen und bei dir erst recht nicht. Aber Jesus will uns den Blick darauf lenken, dass er nicht nur Menschensohn ist, sondern Gottes Sohn. Er will uns helfen, dass wir nicht beschränkt bleiben in unserem Denken über ihn, sondern dass wir überwältigt werden, indem wir in sein Angesicht schauen und ihn studieren und entdecken. Und das, was ich euch vorgelesen habe, ist noch gar nicht vollständig. Da gäbe es noch mehr zu sagen über Jesus. Und wenn wir erst mal im Himmel sind, dann geht die Entdeckungsreise weiter, wer Jesus ist. Und deswegen lass dein Herz erfüllen von dem, wer er ist. Denn Jesus, der uns in unserer Anfechtung begegnet, er will uns den Blick auf seine Gottheit richten. In diesem Vertrauen darf ich leben, der ich Außenseiter in dieser Welt bin. Ich gehöre zu einer kleinen Minderheit in dieser Welt, die immer mehr der Lächerlichkeit preisgegeben wird, sogar von führenden Theologen unserer Zeit. Wir sind angefochten und wir unterliegen auch manchmal. Manchmal ringt uns der Feind nieder. Manchmal werden wir überwältigt und zum Versagen verleitet. In einem schönen Lied, das es leider bis jetzt nur in Englisch gibt, da heißt es einmal, dass wir in einem Lauf sind, der schon gewonnen ist. Jetzt sind gerade Weltmeisterschaften der Leichtathleten und wenn da ein Athlet vor dem Rennen sagen würde, das habe ich schon gewonnen, dann würden wir ihn als arrogant abstempeln und alle hoffen, dass er Letzter wird. Oder wenigstens um 0,1 Sekunde geschlagen. Aber wir dürfen das sagen. Das Rennen, in dem wir laufen, ist schon gewonnen. Denn der Forerunner, der Vorläufer, der ist schon im Ziel. Das ist unser Herr. Das ist dieser große Herr, von dem ich euch ein bisschen was vorgelesen habe. Und auf ihn darf mein Blick gerichtet sein. Mein Blick ist also nicht nur auf ein imaginäres Ziel gerichtet, auf den Himmel, sondern auf Jesus, der schon am Ziel ist und der Garant ist, dass mein Leben mit ihm nicht nur begonnen hat, sondern dass es auch vollendet wird. Die Theologen damals waren verwirrt. Sie haben ins Alte Testament hineingeschaut und haben den Messias als den leidenden Messias gesehen. Damals hat man Jesaja 53 noch gelesen als jüdischer Theologe. Damit tut man sich heute schwer. Und auf der anderen Seite haben sie gesehen, er ist der Triumphator, wie im Psalm 110. Der Herr wird ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Da waren sie überfordert. Und deswegen, als Jesus sie gefragt hat, wessen Sohn ist er jetzt? Haben sie ihm keine Antwort geben können und wollen, vielleicht aus Angst, sich zu blamieren oder schlicht, weil sie es nicht wussten? Darf ich euch ehrlich sagen, manchmal weiß ich es auch nicht. Manchmal erleben wir Dinge in unserem Alltag, wie man so sagt, da vergeht einem Hören und Sehen. Ich denke, das kennen wir alle. Und heute sitzen wir im Gottesdienst ganz entspannt, hören eine Predigt und sagen, ist es zwar nicht unsere Gepflogenheit, aber neulich habe ich das in einer Gemeinde im Urlaub erlebt, da hat immer einer dazwischen gerufen, Amen, Amen. Ja, heute ist uns danach. Aber dann kommen Situationen, die überraschen uns vielleicht oder sie eskalieren und es ist uns gar nicht nach Triumph. Wir sehen dann einfach mit irdischen Augen. So verwirrt wie die Theologen der damaligen Zeit. Und deswegen, Geschwister, deswegen haben wir die Bibel. Und alles, was ich euch vorgelesen habe vorhin, wenn ihr die Bibel kennt, habt ihr gemerkt, das waren nur Auszüge aus Bibelstellen. Und bei dieser Zusammenstellung sind die alle angegeben, kannst alles nachlesen. Und die haben die Bibel deswegen, dass wir sehen, wer Jesus wirklich ist. Wir sehen unser Leben, wir sehen unseren Alltag, wir sehen unser Versagen, wir sehen unsere Unfähigkeit, unsere Unzulänglichkeit, unsere Überforderung, unsere Rätsel, unsere Fragen. Das sehen wir alles. Und der Herr will uns den Blick richten auf ihn, der Herr ist. Was erwartest du von Jesus? Welche Vorstellung hast du von ihm? Ist dein Glaube vielleicht nur eine Glaube an ein Glaube an deine Vorstellungskraft? Dass du von Jesus nur erwartest, was du dir vorstellen kannst? Oder ist dein Blick gerichtet auf diesen Herrn, den wir vorhin beschrieben sahen? Gemeinde Jesu wird manchmal überwunden. Wenn ich in der Offenbarung lese, wie es am Ende der Zeit sein wird, da heißt es einmal, dass der Drache mit den Heiligen gekämpft hat und hat sie überwunden. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Ich war froh, dass das schon im Kapitel 13 stand und dass noch 9 andere Kapitel hinterher kamen, denn im Kapitel 17 steht dann, dass das Lamm aufgetreten ist und dass die Heiligen mit dem Lamm gemeinsam überwunden haben. Mit ihm, diesem wunderbaren Gott, dem Herrn, der Sohn Gottes, der nicht nur Sohn des Menschen ist, sondern Sohn Gottes, mit dem darf ich rechnen für meinen Alltag. Und deswegen will ich von ihm nicht nur erwarten, was ich mir vorstelle und ich mir wünsche, sondern ich will vor ihm kommen und sagen, Herr Jesus, jetzt will ich sehen, was du tust. Ich weiß nicht, was du vorhast mit mir und mit der Situation, in der ich bin. Und jetzt will ich nicht so menschlich nur beten. Das dürfen wir natürlich, weil wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Aber wir dürfen mehr. Wir dürfen ihm auch sagen, Herr, dein Wille geschehe. Vertrauen wir ihm, dass er weiß, was er tut? Hat er nicht gesagt, meine Gedanken sind höher als eure und meine Wege als eure? Ja, das erleben wir manchmal. Deswegen verstehe ich Gott manchmal nicht. Ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass du Gott manchmal nicht verstehst. Ich sage immer, es wäre ein komischer Gott, wenn ich ihn immer verstehen könnte. Wäre ein sehr begrenzter Gott. Ja, ich verstehe ihn manchmal nicht. Manchmal keine Ahnung, was er tut oder warum er gewisse Dinge nicht tut. Aber er hat andere Ziele, weil er anders ist als unsere menschlichen Vorstellungen von Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten eben eine menschliche Vorstellung vom Messias. Und deswegen sind sie verzweifelt an ihm und haben ihn nicht verstanden und haben ihm widerstanden und haben ihn bekämpft und am Ende ans Kreuz nageln lassen. Und der Herr will uns helfen, dass wir mehr sehen als die irdische Vorstellung von Jesus. Ich will meiner Pflicht aber Genüge tun, den Rest des Kapitels auch noch anschauen, aber das wird nicht mehr ganz so lange dauern wie das bisherige. Nur 2 Schlussfolgerungen daraus. Jesus sagt im Vers 38, nehmt euch vor den Schriftgelehrten in Acht. Also vor diesen Leuten, die nur ihre Vorstellung von einem Messias im Kopf haben. Und was sind das für Leute? Sie pressen ihnen ihre Vorstellungen und weil Jesus nicht so war, wie sie es wollten, haben sie ihn bekämpft. Sie sind Gott nicht begegnet. Sie haben nur ihre eigene Ehre gesucht, so bei den Gastmählern auf den Straßen, dass sie schön hofiert werden. Und dann haben sie noch ganz brutal die Ärmsten noch ärmer gemacht, nämlich den Witwen noch die Häuser abgerungen. Das ist, wenn ein Mensch religiös ist, aber Jesus nur auf der menschlichen Ebene kennt. Er wird immer sich selbst verfolgen und seine Ziele. Und deswegen will der Herr uns den Blick öffnen für ihn, wie er ist. Und da sitzt diese Frau, diese arme Witwe, die kommt daher, Jesus sitzt am Opferkasten und er beobachtet sie. Nun, wir wissen nicht, ob sie eine Ahnung vom Messias hatte, ob sie ihn erwartete, das kommt in dieser Geschichte nicht hervor. Ich hätte sie mal eher eingestuft, ich muss sie mal fragen, wenn ich sie hoffentlich im Himmel wiedersehe, ob sie nicht auf der gleichen Linie ist wie Hanna und Simeon, die täglich am Tempel waren und den Messias erwartet haben und ihn erkannten und gejubelt haben. Ich weiß nicht, ob sie das so hatte. Aber was sie hatte, war ein lebendiger Glaube, ein ganz praktischer Glaube, sehr konkret. Und sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt in diese Opferkasse geworfen. Warum hat sie das wohl getan? Nun, aus dem Zusammenhang kann ich nur entnehmen, sie hat es getan, weil sie diesem Gott vertraute, der größer ist als ihre Vorstellungsmöglichkeit. Dass er Gott ist, dem alle Gewalt ist, im Himmel und auf Erden, der Gott, dem alle Schätze gehören, dem alles Gold gehört, dem hat sie vertraut und deswegen konnte sie das tun. Und es war nur eine arme Witwe, wir wissen nichts von ihr, nicht mal ihren Namen. Und sie war diesen Pharisäern so weit überlegen. Denn weißt du, es ist nicht die Portion entscheidend, die du gibst, sondern die Proportion, in der du gibst. Ja, für den einen sind 20 Euro da hinten in die Opferkasse zu werfen ein echtes Opfer. Und für den anderen, der wird gar nicht merken, dass die 20 Euro nicht mehr in seinem Geldbeutel sind. Es kommt nicht auf die Portion an, sondern auf die Proportion. Und wir sollen geben im Glauben und nicht im Unglauben. Wer ist Jesus in deinen Augen? Das war die Frage von heute Morgen. Wer ist Jesus in deinen Augen? Wer ist Jesus in deinem Alltag? Wer ist Jesus für dich morgen früh oder am Donnerstagabend, mitten im Getümmel, wenn der Bär steppt, wie man so sagt, ja, wenn die Probleme da sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben, wer ist Jesus dann? Möge der Herr uns schenken, dass wir keine menschliche, sondern eine göttliche Vorstellung von diesem Herrn haben und dass wir ihn suchen und entdecken und erforschen und unseren Blick auf ihn richten. Und vielleicht kann diese kleine Zusammenstellung dir eine Hilfe sein, um in dieser kommenden Woche oder in den kommenden Wochen immer wieder mal einen Aspekt aus der Bibel zu betrachten. Wer ist Jesus wirklich? Wer ist der Messias? Wer ist der Sohn Gottes? Lasst uns für einen kleinen Moment still werden vor unserem Herrn. Jeder für sich, und ich schließe dann ab. Herr Jesus, wir beten dich an, unseren gewaltigen, unermesslich großen und letztlich unfassbaren Gottessohn. Danke, dass du Menschensohn geworden bist, bist hineingetreten in unser Leben mit all seinen Bezügen der Herausforderungen. Danke, dass du uns verstehst, dass du uns nicht verurteilst. Du kennst unsere Kämpfe und im Gegensatz zu dir siehst du auch bei uns Niederlagen. Wir danken, dass du daran Anteil nimmst, dass du es verstehst und dass du uns nicht verwirfst und verlässt. Aber wir beten dich an, dass du mehr bist, sondern du bist der Sohn Gottes, vollkommen. Und dir sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Du hältst alle Dinge zusammen durch das Wort deiner Macht. Du bist die feurige Mauer, die uns umgibt, und der Freund, der uns tröstet, und der Fels, der uns trägt, auch unter heftigstem Druck. Du bist zu Rechten der Majestät im Himmel und hast Acht auf uns. Herr, wir beten dich an, dass du unsere Hoffnung bist, unser Leben, unser Brot, unser Licht, unsere Tür, unser Hirte, die Auferstehung, das Leben und der Weg und die Wahrheit. Und du bist der Weinstock, von dem wir leben. Danke dafür, dass du der wunderbare Ratgeber bist, der starke Held, der ewige Gott und der Fürst des Friedens. Du bist der Löwe Judas, der überwunden hat. Und du bist der große Ich Bin, der Ich Bin. Und Herr, hilf uns, dass wir keine menschlichen Vorstellungen von dir haben und menschliche Erwartungen, sondern dass unsere Augen geöffnet werden und wir sehen, wer du bist. Und dass wir darin wachsen, um von dir Größeres zu erwarten. Und unser Leben und unsere Herausforderungen mit anderen Augen sehen und mit anderen Erwartungen sehen. Du kennst jeden, der gerade da niederliegt, den eine Herausforderung überwältigt hat, zu Boden geworfen hat, der nicht klarkommt. Du siehst den, der versagt hat, der es nicht mehr in den Spiegel gucken mag. Du kennst den, der an dir zweifelt und der dich nicht versteht. Und Herr Jesus, ich kann nur bitten, öffne diesen Menschen die Augen, dass sie dich sehen, der wie du bist, dich, den Sohn Gottes. Und dass sie dich studieren und dass sie überwältigt werden von dir und herausgehoben aus ihren menschlichen Begrenztheiten und ihren Überforderungen und ihren Nöten und ihrem Versagen und ihrem Niedergeworfensein. Und dass sie erfüllt werden von dir und dass unsere Herzen jubeln über dich, dass wir zu Anbetern werden, die erfüllt sind, deren Herzen überfließen von dir. Das musst du uns schenken, Herr, das können wir gar nicht produzieren. Auch nicht durch die sentimentalste Musik, wir könnten das nicht. Erfülle du unsere Herzen mit dir selbst, dass sie überfließen von dir. Wir beten dich an, du treuer Gott. Amen.